meine Meinung ist, dass man als Student sich eigentlich als Student nicht noch dazwischen stellen kann und sagen kann, so, jetzt bringt mir was bei. Oder zu denken, dass man, ohne spezialisiert zu sein, da großartig helfen kann.
Im aktuellen Podcast geht es um die Frage, wie man als deutsche Ärztin oder als Arzt im Ausland effektiv medizinische Hilfe leisten kann. Viele junge Mediziner haben zu diesem Punkt sehr unrealistische Vorstellungen. Das kann dann sehr schnell zu sehr unangenehmen Erfahrungen führen. Hier ist Via Medici, die Zeitschrift für junge Medizinerinnen und Mediziner aus dem Thieme Verlag in Stuttgart. Die Münchner Gynäkologin Anne Vogt war für 6 Monate im Rahmen eines Projekts von Ärzte ohne Grenzen in Haiti. Das verheerende Erdbeben auf der Insel war dabei nur ein indirekter Anlass für das Hilfsprojekt.
Mit dem Erdbeben kamen viele chirurgische Ärzte und Anästhesisten ins Land und es wurden Krankenhäuser aufgebaut. Und jetzt war so die erste Notphase nach dem Erdbeben vorbei und man hat gemerkt, hoppla, in dem Land herrscht eine unheimlich hohe Mütter- und Säuglingssterblichkeit. Und wo wir jetzt die Infrastruktur quasi schon da haben mit den ganzen Krankenhäusern und auch viel Spendengelder geflossen sind, können wir eigentlich auch anfangen, die Geburtshilfe in dem Land voranzubringen.
Bei Frau Vogt war der Entschluss, in Haiti zu helfen, lange gereift. Frühzeitig hat sie mit der Organisation Ärzte ohne Grenzen Kontakt aufgenommen, sich informiert und die Organisation hat ihr klar signalisiert, welche Anforderungen an ihre Qualifikation ein solches Hilfsprojekt stellt.
Wir brauchen jemanden, der mindestens 2 Jahre Berufserfahrung hat. Wer jetzt chirurgisch tätig ist, sogar auch noch länger, weil man eben sonst keine wirklich große Hilfe sein kann. Und so war das bei mir auch. Ich habe dann das erstmal auf Eis gelegt und aber immer im Hinterkopf behalten. Und als ich dann quasi das Gefühl hatte, ich habe jetzt die Gynäkologie so weit im Blick, dass ich mir zutraue, da auch alleine zu arbeiten, habe ich mich bei Ärzte ohne Grenzen wieder beworben. Und weil ich auch noch Französisch kann, muss man sagen, haben die mich ganz schnell genommen.
Aufgrund ihrer Erfahrung in Haiti rät sie jungen und unerfahrenen Ärztinnen und Studenten dringend vor medizinischen Abenteuern im Ausland ab.
Ich wundere mich da irgendwie selber so drüber, wie man so denken kann, dass in solchen Ländern unqualifizierte Hilfe gebraucht werden kann, ja. Meine Meinung ist, dass man als Student sich eigentlich als Student nicht noch dazwischen stellen kann und sagen kann, so, jetzt bringt mir was bei. Oder zu denken, dass man, ohne spezialisiert zu sein, da großartig helfen kann.
Schließlich geht es ja darum, den Menschen im Ausland tatkräftig zu helfen. Und das kann man nur, wenn man selbst eine ausreichende medizinische Qualifikation hat. Die Anforderungen an die Kenntnisse sind dabei durchaus anspruchsvoll, nicht nur, wenn man für Ärzte ohne Grenzen tätig ist.
Gesucht werden Leute, die qualifiziert sind, also die operieren können, die Anästhesie machen können, die Internisten sind, die möglichst noch tropenmedizinisch sich gut auskennen.
Bei der Bewertung der medizinischen Qualifikation der Auslandshelfer verlässt man sich bei Ärzte ohne Grenzen natürlich nicht nur auf die eigene Einschätzung.
Also da muss der Arbeitgeber quasi ein Zeugnis schreiben, man muss selber einen OP-Katalog aufstellen. Ich denke nicht, dass man 100%ig davor gefeit ist, dass auch mal ein Unqualifizierter, sage ich mal, in ein falsches Projekt kommt. Aber dann ist es auch so, dass in den Projekten das besprochen wird und derjenige ersetzt wird oder jemand schnell dazugerufen wird. Ja. Ich habe von anderen Projekten gehört, wo jemand dann einfach überfordert war, sei es auch eben psychisch, heißt ja gar nicht, dass derjenige fachlich überfordert war, aber einfach durch den Stress, durch die wahnsinnig hohe Arbeitsbelastung.
Aber wie bereitet man sich medizinisch auf so eine Herausforderung vor? In Haiti fehlt es ja an allem, besonders an technischen Hilfsmitteln. Und nach einem Ultraschallgerät in der Gynäkologie sucht man vergebens.
Ich habe ein ganz altes Gynäkologiebuch von einer Kollegin geschenkt bekommen. Das fand ich ganz toll. Das stammte noch aus den 60er, 70er Jahren, wo bei uns der Ultraschall eben auch nicht genutzt wurde. Und da waren quasi noch so die Kniffs und Tricks beschrieben, was man ohne Ultraschall als Gynäkologe in den jeweiligen Situationen macht. Und das habe ich mir ein bisschen durchgelesen. Und ansonsten habe ich einfach frohen Mutes gehofft, dass ich mit der Situation, die da auf mich zukommt, zurechtkommt. Ja.
Ganz klar, für Angsthasen ist so ein Auslandseinsatz nichts. In der fremden Klinik ist man in der Regel auf sich alleine gestellt und der Ruf nach dem rettenden Oberarzt, der geht meist ins Leere.
Und jetzt war das meiste, was dort angefallen ist, nachts, sicherlich waren Kaiserschnitte. Und die konnte ich auch, die habe ich ja auch zu Hause schon oft genug gemacht. Aber ich habe die immer mit einem Kollegen zusammen gemacht. Da war ich auf einmal ganz alleine mit einer OP-Schwester, die nicht so wahnsinnig erfahren war und musste da gleich einen Kaiserschnitt machen von Zwillingen. Und es war, glaube ich, der 5. Kaiserschnitt bei der Frau. Also es war mit vielen Verwachsungen und vielen Komplikationen zu rechnen. Und das musste ich dann ganz alleine durchführen. Und das hat dann funktioniert.
Die Münchner Gynäkologin kann zwar sehr gut Französisch, wirklich genutzt hat ihr das in Haiti aber nicht immer. Bei der Kommunikation mit den Patientinnen war sehr viel Improvisationsfähigkeit gefragt.
Die Kommunikation war schwierig, weil die nicht unbedingt Französisch sprechen, sondern so eine kreolische Sprache. Und wir haben uns tatsächlich nicht verstanden. Ich habe immer einen Übersetzer gebraucht. Das heißt also, die Kommunikation war sicherlich langsam und gestört, und weil auch vor allen Dingen unglaublich viele Patienten da waren. Also eine Anamnese konnte ich da nicht irgendwie eine halbe Stunde machen, wie vielleicht hier, und eine ausführliche körperliche Untersuchung. Da saßen einfach 80 Leute vor der Ambulanz, und da musste man zack, 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 einen nach dem anderen dran nehmen.
So ein Auslandseinsatz erfordert viel persönliches Engagement, und wenn man schon kein Geld bekommt, Ärzte ohne Grenzen zahlt etwa nur 700 Euro pro Monat, dann erwartet man doch wenigstens ideell etwas Entlohnung. Aber auch da sieht es nicht immer rosig aus.
Man erwartet dann oft eine überschäumende Dankbarkeit, oder es gibt Leute vielleicht, die denken, dass so in Entwicklungsländern die Patienten fast vor allem auf die Knie fallen müssen, weil man kommt da hin und macht umsonst Medizin, und das haben sie ja normalerweise nicht. Also müssen sie ja unglaublich dankbar sein. So ist es auch nicht, und ich finde eigentlich auch zu Recht, weil die überlegen sich natürlich schon auch, warum geht es uns eigentlich schlecht, und da sucht jeder, das ist glaube ich ein menschlicher Zug, die Schuld nicht unbedingt zuerst bei sich, sondern vielleicht auch am System der Welt und der Globalisierung und allem.
Kinder kriegen ist im Prinzip überall auf der Welt das Gleiche. Aber der kulturelle Aspekt, also wie die Menschen damit umgehen, das war auf Haiti schon sehr speziell und für die Münchner Ärztin eine eindrucksvolle Erfahrung.
Es ist einfach auch kulturell so, dass nicht wie bei uns Mutter und Vater in Freudentränen ausbrechen und das rosige Neugeborene in die Arme schließen und das Weinen anfangen, sondern die Frauen dort haben ganz oft, sobald das Kind geboren war, sich zurückgelehnt und haben gesagt, ach, jetzt bin ich auch froh, dass es draußen ist, und wollten das Kind auch gar nicht sehen.
Die kulturellen Differenzen zwischen Deutschland und Haiti waren für die Gynäkologin am deutlichsten, wenn es um den Umgang mit dem Kindstod ging.
Interessant war zum Beispiel auch einmal, dass ich das erste Mal, als ich einer Patientin sagen musste, dass das Kind in ihrem Bauch nicht mehr lebt, habe ich mich wahnsinnig erschrocken. Wenn einem das in Deutschland passiert, das ist zum Glück selten der Fall und ganz furchtbar. Man weiß gar nicht, wie man den Eltern das jetzt sagen soll. Und ich wusste das in der Situation natürlich auch nicht. Ich habe gedacht, Mensch, wie macht man das hier? Also fragt die Hebamme, ob sie bitte übersetzt, dass es mir wahnsinnig leid tut, aber dass das Kind leider nicht mehr am Leben ist. Und die Hebamme sagt einfach, das Kind ist tot. Und die Frau ist scheinbar wenig berührt und sagt, ah ja. Und ich war völlig perplex und habe die Hebamme ein bisschen angeraunzt nachher und gesagt, sag mal, das musst du doch irgendwie anders sagen. Und die müssen wir doch jetzt in den Arm nehmen. Und wie machen wir das jetzt? Können wir die irgendwie psychologisch mitbetreuen und so? Und die Hebamme hat mich völlig verwundert angeschaut und hat gesagt, du, das ist hier so, ja. Weil die Leute können hier mit dem Tod, wenn er so kommt, ganz gut umgehen.
Bei der Münchner Ärztin hat der 6-Monats-Einsatz in Haiti einen bleibenden Eindruck hinterlassen und vielleicht sogar ihr ganzes weiteres Leben geprägt.
Also die Erfahrungen waren so multifaktoriell auf allen Ebenen, dass ich eigentlich sagen kann, es gab ein Leben vor Haiti und eins danach. Und es hat sich sowohl in meinem Weltbild vieles geändert. Ich habe dort wahnsinnig interessante Menschen kennengelernt. Also ich habe jetzt Freundinnen in der ganzen Welt, von Libanon bis Brasilien und Australien, mit denen ich da zusammen gearbeitet habe. Und ich habe Kontakt immer noch zu den Ärzten in Haiti. Das ist einfach, beschäftigt mich nach wie vor. Das ist einfach ein ganz großer Teil in meinem Leben geworden.
Ganz ohne Zweifel, Frau Vogt hat in Haiti viel gelernt, besonders was das selbstständige und eigenverantwortliche Arbeiten angeht. Und es kommt ihr jetzt, wieder zu Hause an der heimischen Klinik, durchaus zu Passe, denn demnächst wird sie an ihrem Krankenhaus als frisch gebackene Oberärztin viel Verantwortung übernehmen müssen.
Und sicherlich habe ich da medizinisch Sicherheit gewonnen, auch dadurch, dass man selbstständig arbeitet, ist mir jetzt die Rolle als Funktionsoberarzt, wo ich nachts alleine das Krankenhaus betreue, sicherlich leichter gefallen. Aber das denke ich jetzt gar nicht so drüber nach oder das kommt mir jetzt nicht ständig. Sicherlich war es einfach eine auf allen Ebenen unglaublich tolle Erfahrung.
Eine solide medizinische Qualifikation, gute Sprachkenntnisse und natürlich auch Interesse für fremde Kulturen, das sind die wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolgreichen medizinischen Auslandseinsatz, zum Beispiel mit Ärzte ohne Grenzen. Aber das ist noch lange nicht alles.
Man sollte unkompliziert sein, was irgendwelche Standards von Toiletten, Wohnmöglichkeiten, sonst was angeht. Und also ich bin früher viel gereist, Backpacking-mäßig im Rucksack. Also wer jetzt nur an sein Haus mit klimatisiertem Auto und unbedingt warmer Dusche gewöhnt ist, der wird sich da sicherlich schwer tun. Ja? Also man muss auch gesellig sein. Das sind Projekte, in denen man einfach auch nicht alleine lebt, sondern wo man viel Kontakt mit Leuten immer um sich rum hat. Und als Einzelgänger wird man da vielleicht auch nicht glücklich. Ne?
Das war ein Via Medici Podcast zum Thema medizinische Hilfe in einem Entwicklungsland. Wir sprachen mit der Münchner Gynäkologin Frau Hanne Vogt. Sie hat für Ärzte ohne Grenzen 6 Monate lang in Haiti an einem Projekt teilgenommen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Horst Groß.